sei mutig und stark hatten wir gerade. Bin ja immer wieder erstaunt, wie sehr ich durcheinander komme bei den Bewegungen. Entweder kann ich mich auf Singen konzentrieren oder auf die Bewegungen, aber beides zusammen kriege ich im Moment noch nicht so gut hin. Wie geht's euch heute? Also, frag jetzt mal nicht so direkt nach einer Antwort, das wird in unserer großen Runde ein bisschen viel. Aber nichtdestotrotz so mal die Frage an euch selbst, wie geht es mir heute, heute Morgen oder an diesem Tag? Ich habe eben die Konfis gefragt, die waren natürlich jetzt ein bisschen aufgeregt. So vorne stehen ist nicht immer so ganz einfach und ich glaube, wenn ich manchen von euch fragen würde, wird's euch ähnlich gehen. Hier vorne zu sein ist nicht jedermanns Ding. Aber darüber hinaus, wie geht es mir? Haben einige von euch schon Lichter, so Kranz oder Kranz nicht, aber irgendwelche Lichter, Sterne oder sonst irgend sowas zu Hause? Ein Stern schon, genau. Sehr früh, genau. Nein, gar nicht. Der hängt das Ganze her. Okay, gut. Sonst noch jemand? Noch nicht. Kommt noch nicht, genau. Wenn wir es auch noch nicht haben, aber wir können es ja sehen. So, in manchen Häusern ist irgendwie schon draußen was geschmückt an den Dachrinnen oder auf irgendwelchen Sträuchern vor dem Haus oder ähnlichen Dingen. Und in den Häusern wird es dann vielleicht auch ähnlich sein. Ich glaube, wir alle spüren das so ein bisschen, dieses Verlangen danach, jetzt wo es dunkler wird, irgendwie Licht zu haben. Und das ist ja auch so für unsere Tradition. In unserer Tradition eine schöne Zeit. Also mir geht es zumindest so. Man irgendwo lang fährt und man sieht das so beleuchtet. Wenn es nicht gerade so flimmert, da bin ich ja froh, dass ich keinen Nachbarn habe, der mir dann so ganze Adventszeit so ins Fenster flimmert. Aber wenn es irgendwie so nett ist. Und viele von uns machen das sicherlich auch in ihren Häusern so, dass sie Sterne haben, Lichterketten und ähnliche Dinge. Ich werde das dann nächste Woche sehr bescheiden auch aufhängen. Nicht immer ist einem danach aber jetzt so was schön zu haben oder zu machen. Heute feiern wir, oder der Sonntag heute hat das Thema eigentlich ein doppeltes. Der einzige Sonntag, der zwei Namen hat, nämlich einmal so landläufig sagen wir Totensonntag oder eben auch Ewigkeitssonntag. Das ist ja ein bisschen unterschiedlich, ne? Ob ich sage Totensonntag oder Ewigkeitssonntag. Beim dem Begriff Totensonntag habe ich ja immer so ein bisschen den Eindruck, dass der Schwerpunkt dahin geht, was ist verloren, wer ist weg, wen habe ich nicht mehr. Ewigkeitssonntag hat immer für mich so ein bisschen den Blick nach vorne. Je nachdem, wie ich so betone und was mir vielleicht in diesem Jahr auch besonders wichtig ist. Aber es ist so. Es ereignet sich so, dass wir im Laufe unseres Lebens und vielleicht eben auch in diesem Jahr Menschen verloren haben, wo von denen wir jetzt sagen, für diese Zeit sehen wir sie nicht wieder. Und das ist ein Grund zur Traurigkeit, Menschen aufgeben zu müssen, Menschen nicht mehr an der Seite zu haben, entweder ganz enge Vertraute oder aus dem weiteren Umfeld, Freunde oder wen auch immer und manchmal Nachbarn, die einem irgendwie auch ein bisschen nahe waren. Es ist immer auch ein Abschied nehmen und Abschied nehmen heißt immer eben auch ein Stück Schmerz im Herzen zu haben. Und darum möchte ich jetzt am Anfang, oder bevor ich so richtig predige, einfach auch nochmal daran erinnern, dass wir, soweit ich das weiß, als Gemeinde in diesem Jahr zwei Menschen in diesem Sinne, wie ich es gerade gesagt habe, verloren haben, nicht mehr unter uns sind. Das ist Regina Stamer und Frau Brülke aus Mölln, die kannten wahrscheinlich nicht alle. Regina Stamer und Frau Brülke aus Mölln. Und vielleicht gibt es Menschen aus eurem persönlichen Umfeld, die jetzt in diesem Jahr verstorben sind. Und ich lade euch ein, dass wir ihrer einfach einen Moment in der Stille gedenken und als Zeichen dafür, dass für uns Christen der Tod immer auch ein schmerzlicher Einschnitt ist, aber eben nicht das Letzte, sondern dass hinter jedem Sterben das Licht Jesu Christi in seiner Auferstehung aufleuchtet, möchte ich heute einfach, darum steht die Kerze hier vorne, diese Kerze entzünden. Lass uns einfach noch einen Moment gerade der Menschen gedenken, die wir dieses Jahr verloren haben. Lieber Vater im Himmel, wir leben in dieser Welt nicht allein, zum Glück. Wir haben Menschen an unserer Seite, manchmal ganz nahe und viele auch irgendwie so um uns herum, mit denen wir leben, die irgendwie zu uns gehören und wir zu ihnen. Und wir danken dir dafür, dass das so ist. Und bringen dir zugleich auch unseren Schmerz, wenn diese Verbindung so... wenn diese Verbindung so nicht mehr da ist, nicht mehr möglich ist, weil sie in diesem Leben nicht mehr da sind. Herr, wir bringen dir unseren Schmerz in dem Wissen, dass du selber Schmerz hast, erlebt hast durch deinen Sohn, den du verloren hast, in den Tod hinein. Wir bringen dir die beiden Geschwister, die hier zu unserer Gemeinde gehörten, und danken dir dafür, dass sie da waren, danken dir für all das, was du an ihnen und durch sie getan hast, und dass sie eben nicht in eine Dunkelheit hineingegangen sind im Tod, sondern in der Hoffnung und Verheißung auf das neue Leben durch deine Auferstehung. So sind wir traurig und dankbar zugleich. Amen. Es ist so jetzt in diesen Tagen, dieser Zwiespalt zwischen Dunkelheit und Licht. Es ist so, dass wir ja nicht nur in diesen Tagen, sondern eben überhaupt in unserem Leben immer auch diese beiden Pole haben. Wenn man jünger ist, nun sitzen die Konfis gerade hier vorne und ich erinnere mich noch, als ich euch eben gesehen habe, wann mir persönlich das erste Mal dieses Thema Sterben und Tod auf die Pelle gerückt ist. Da war ich ein ganz bisschen jünger als ihr. Irgendwie 10, 12 Jahre oder so, da habe ich das erste Mal bewusst im familiären Zusammenhang wahrgenommen, was Tod heißt. Mein Opa starb. Bisher war das immer sehr an mir vorübergegangen und konnte ich gar nicht so ganz nachvollziehen und dann war das mit einmal so. Und seitdem spielt das natürlich immer irgendwie eine Rolle, weil das eben einfach in unserem Leben so ist. Wir haben Menschen um uns herum, die sterben und wir selbst gehen auch darauf zu. Es ist so. Zum Glück ist es nicht jeden Tag so. Zum Glück werden die meisten von uns davon, ja, also wir gehen damit um und gewinnen dann auch Kraft und Zeit, dieses Sterben eines Menschen dann auch irgendwie mitzutragen und der Schmerz wird bei vielen im Laufe der Zeit dann auch etwas geringer. Es ist so, das gehört zu unserem Leben mit dazu. Vielleicht haben auch dann die Väter des Kirchenjahres oder der Entwicklung, weiß ich auch nicht so genau, irgendwie ganz bewusst dieses Gedenken an Tod und Sterben auf die letzten beiden Sonntage des Kirchenjahres gelegt, also letzten Sonntag Volkstrauertag, das Erinnern an das Sterben im großen Maß durch Schuld und Gewalt und jetzt heute eben das Sterben eher, sag ich mal, im persönlichen Bereich als Ende eines Lebens. Vielleicht ist es darum gut, dass wir gleich nächsten Sonntag dann Advent feiern mit all den Traditionen, die wir haben, mit den Lichtern und anderen Dingen, die für uns so selbstverständlich dazugehören, weil sie uns ein Stück eben dann auch wieder daran erinnern, dass das Sterben nicht das Letzte ist. Darum habe ich jetzt ganz bewusst ja auch diese Kerze hier vorne stehen. Und Advent ab kommenden Sonntag dann öffnet unseren Blick ja eben dann für einen Morgen, für ein Weitergehen, für etwas, was wir auch noch nicht richtig greifen können, aber was irgendwie kommt. Und so feiern wir heute Totensonntag oder Ewigkeitssonntag oder vielleicht auch irgendwie beides. Ich habe gelesen, vielleicht kennt ihr das noch, in anderen Regionen vielleicht mehr oder auch früher, sagten Christen zu diesem Sonntag auch Christkönigsonntag. Christkönigsonntag. Vielleicht ist das auch in anderen Regionen eher so üblich. Das finde ich nochmal spannend. Christkönigsonntag. Weil das nochmal sehr deutlich den Blick und die Orientierung auf etwas lenkt, was ganz stark mit Hoffnung und Zukunft verknüpft ist. An diesem letzten Sonntag des Kirchenjahres geht es nicht nur um einen traurigen Rückblick, sondern es geht darum, unser Herz einstimmen zu lassen darauf, dass ein anderer König regiert, nicht der Tod. Dass ein anderer König das Sagen hat, nicht das Verderben und Vergehen und die Traurigkeit, sondern dass dieser Jesus Christus das Sagen hat und König ist und herrscht, der schon bewiesen hat, dass das Leben sich erneuert in seiner Auferstehung. Da werden unsere Blicke also nach vorne gelenkt. Nicht, dass wir eine schmerzliche Vergangenheit irgendwie wegwischen. Trauer will und muss auch ihren Platz haben. Aber die Botschaft heißt heute wie auch sonst immer mit dem Evangelium, es gibt eine andere, eine neue Zukunft. Und diese Zukunft hat einen Namen, nämlich Jesus. Weil die Zukunft Jesus heiße, so in einem Gedicht, das ich vor einigen Sonntagen schon mal zitiert habe. An der Hand Jesu und im Blick auf ihn geht unser Weg eben nicht in eine Dunkelheit, sondern so unfassbar das auch ist und so unbeschreibbar irgendwie in eine neue Welt, die irgendwie anders ist. In dem Bibelwort, das uns heute vorgeschlagen wird als Predigtwort, ist dann auch überhaupt nicht vom Tod und von der Auferstehung die Rede, sondern der Blick wird in diesem Bibelwort heute über das persönliche Erleben hinausgeweitet auf das große Geschehen Gottes mit dieser Welt. Und da heißt es dann eben im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, eins dürft ihr dabei nicht vergessen, liebe Freunde. Gott steht über aller Zeit. Was für uns ein Tag ist, das ist für Gott wie 1000 Jahre. Und was für uns 1000 Jahre sind, das ist für ihn ein Tag, also ein Symbolwort dafür, dass Gott Zeit anders bemisst, als wir es tun. Wenn manche also behaupten, Gott würde seine Zusage nicht einhalten, welche Zusage? Dass er diese Welt neu macht und dass er das in Jesus Christus wiederkommt. Also wenn manche meinen, er würde seine Zusage nicht einhalten, dann stimmt das nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Danke dir. Aber Gott hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, vom falschen Weg umzukehren. Doch der Tag des Gerichts wird so plötzlich und unerwartet da sein wie ein Dieb. Krachend werden dann die Himmel zerbersten. Die Elemente werden sich auflösen und im Feuer verglühen und die Erde wird verbrennen mit allem, was auf ihr ist. Wenn aber alles in dieser Weise zugrunde gehen wird, müsst ihr euch erst recht darauf vorbereiten. Das heißt, ihr müsst ein Leben führen, das Gott gefällt. Erwartet diesen Tag und lebt so, dass Gott mit seinem Gericht nicht mehr lange warten muss. An diesem Tag werden die Himmel im Feuer verbrennen und die Elemente in der Glut verschmelzen. Wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der es endlich Gerechtigkeit gibt. Ich weiß nicht, wie ihr dieses Wort hört. Mich erinnert der Mittelteil immer so ein bisschen an Roland Emmerich. Das ist der große Hollywood-Regisseur, der immer diese bombastischen Filme macht, in dem immer die ganze Welt irgendwie zerbricht und zerbröselt. Und der kann das ja auch und hat wahrscheinlich schon viele Oscars dafür gekriegt. Und die Menschen, die darin vorkommen, versuchen so auf ihre Art und Weise dann immer darin irgendwie zu überleben. Das ist das eine. Dazu gehört auch, wir haben unter uns in unseren Zeiten und hier in unserer Welt ja auch Menschen, die haben das Empfinden, das ist jetzt so. Sie sagen von sich, wir sind die letzte Generation, last generation. Da ist ein Empfinden dafür da, unsere Welt geht auf ein katastrophales Ende zu. Und wenn wir jetzt nicht alles tun, was in unseren Möglichkeiten ist, dann wird diese Welt zerbröseln, zerbersten, für uns nicht mehr lebenswert sein und Lebensmöglichkeiten geben. Also, wir haben Menschen, die haben so ein Empfinden, es geht auf die große Katastrophe zu. Und gleichzeitig steckt hier im letzten Vers dieses drin, neue Welt. Neuer Himmel, neue Erde. Was für ein Gegensatz. Katastrophengefühl, Untergangsideen, die ja nicht ganz einfach von der Hand zu weisen sind. Und gleichzeitig irgendwie neu, alles neu. Und dieses alles neu lässt sich ja kaum beschreiben. Das ist Teil unserer Botschaft, unseres Glaubens, dass wir einerseits damit rechnen, dass diese Welt untergeht, und als Christen werden wir sagen, Gott sei Dank. Wie wäre das, wenn diese Welt weitergehen würde in ihrem Elend, in ihrer Zerrissenheit, mit ihrer Gewalt und ihren Exzessen für immer? Das ist doch nicht schön. Umso schöner ist es doch, wenn sich das erfüllt, was hier angesprochen und verheißen wird, dass eine Welt kommt, in der Menschen eben nicht mehr weinen, weil der Tod einen Menschen weggerissen hat. Nicht mehr weinen, weil diese Schöpfung den Bach runtergeht, weil wir Menschen eben unseren großen Anteil daran haben. Nicht mehr weinen, weil Menschen unglaubliche Gewalt und Bosheit anwenden können und andere darunter in schrecklicher Weise leiden. Das können wir uns doch eigentlich nur wünschen, oder? Dass diese Welt, so wie sie jetzt ist, so wie sie jetzt kennen, ein Ende nimmt und etwas Neues kommt. Aber für uns alle ist das natürlich auch mit Schrecken verbunden. so wie das hier beschrieben wird, an dieser Stelle in den biblischen Schriften oder auch an anderen Stellen, dann denke ich immer, oh, das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Dann bin ich doch ganz froh, wenn ich irgendwie einigermaßen glücklich durch mein Leben hier und heute irgendwie durchkomme. Aber je älter ich werde, kenne ich auch diese Hoffnung, dass etwas neu wird. Vielleicht ist das für die Jüngeren, gerade für euch Teens oder so, noch gar nicht so eine Frage. Ihr startet ja ins Leben und denkt, oh, jetzt kommt was Tolles. Und es kommt ja auch vieles Tolle. Aber ich merke, je älter ich werde, desto mehr gucke ich auch zurück auf die Dinge, die eben gerade nicht mehr so toll sind im Rückblick. Nicht mehr so schön. Und ich manchmal denke, ach, das hätte ich mir auch sparen können und es hätte ruhig auch anders sein können. Vielleicht dürfen wir das in dieser Spannung eben beides auch nochmal hören. Ein erstes Stichwort. Er wartet. Also zwei Worte. Er wartet. Unsere Erwartung darauf, dass etwas neu wird, dass sich etwas entwickelt, dass etwas Neues zum Leben kommt, was nicht mehr durchtränkt ist mit Vergänglichkeit und Gewalt und Bosheit. Unsere Erwartung darauf, dass Gott das neu macht, oder wie es dann eben hier heißt, dass Jesus wiederkommt, als der König sichtbar wiederkommt, wird ja auf eine große Probe gestellt. Im Neuen Testament ist ja schon davon die Rede, er kommt bald. Das ist aber jetzt schon 2000 Jahre her. Und da kann man ja dann auf die Idee kommen, wird denn das überhaupt was? Wir dürfen hier, glaube ich, einmal das hören, was Petrus seiner Gemeinde damals sagt. Jesus selbst wartet. Nicht nur die Gemeinde wartet, Jesus selbst wartet. Er wartet mit seinem Kommen. Und das ist kein Anlass für Petrus zum Ärger, zum Zweifel, zur Enttäuschung. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment so zu sein scheint. Gott handelt nicht zögerlich, sondern hat auch dahinter einen Gedanken und eine Idee, einen Plan. Dass Jesus bis heute unserer Welt noch kein Ende gesetzt hat, so sagt es Petrus hier, liegt an seiner Geduld. Er selbst hat sein Kommen aufgeschoben. Und damit gibt es für jeden Menschen Zeit zur Umkehr und zur Hinwendung an ihn. An einer Schnellstraße irgendwo in Württemberg hat mal jemand unbefugterweise auf die Rückseite eines Verkehrsschildes ein Plakat aufgehängt. Und alle Autofahrer, die jetzt eben von der anderen Seite kamen, von der Gegenseite, konnten das dann längere Zeit lesen. Und auf diesem Plakat stand, Jesus kommt wieder, bist du bereit? Ja, ist jetzt ein bisschen provokativ, aber so war das denn eben erstmal. Jesus kommt wieder, bist du bereit? Das ist tatsächlich ja eine sehr provokative Frage. Die allermeisten Menschen unserer Zeitgenossen würden mit dieser Frage jetzt gar nichts anfangen können, weil sie mit Jesus und so dann eben auch nichts mehr anfangen können. Aber wer immer das dahingehängt hat, hat ja zumindest die Idee gehabt, dass Jesu Wiederkommen etwas zu tun, also Jesu Wiederkommen morgen etwas zu tun hat mit unserem Leben heute. Bist du bereit? Dass das nicht nur irgendwie eine ferne Perspektive ist und wenn es dann soweit ist, dann gucken wir mal, sondern dass Jesus wiederkommt, hat etwas mit heute zu tun. Mit meinem Leben jetzt, mit meinen Einstellungen, meinen Verhaltensweisen oder wie auch immer. Dass er bis heute nicht gekommen ist, ist also keine Verlegenheit, sondern es schafft für uns die Gelegenheit, uns mit ihm einzulassen. Mit ihm eben zu leben, ihm zu lernen, immer mehr zu vertrauen. Sein Ausbleiben bis jetzt ist die Chance für unser Leben, es auf ihn auszurichten. Und dieses noch nicht gekommen sein gibt uns als seiner Gemeinde die Zeit, es anderen zu sagen, es anderen zu bezeugen und andere einzuladen. Es lohnt sich, sich auf diesen Jesus einzulassen. Es muss Menschen gesagt werden, dass bei Jesus das Leben zu finden ist. Es darf wahrscheinlich aber auch nicht verschwiegen werden, dass ohne ihn das ewige Leben nicht zu gewinnen ist. Gott möchte eben nicht, dass Menschen an ihm vorbeihasten, wie vielleicht uninteressierte Autofahrer auf der Gegenspur, die schnell einen Blick auf solchen Satz werfen und es gar nicht begreifen. Im Gegenteil, Gott ruft zur Einkehr. Gott ruft und ermutigt zur Umkehr und lädt uns ein zur Hinkehr zu ihm. Sein Kommen ist keine Verlegenheit, sondern eine Gelegenheit. Er kommt, der Retter und Richter, aber er kommt zu seiner Zeit. Ich habe eine Geschichte gelesen, die muss schon länger her sein. Da wird erzählt aus Berlin, am Tiergarten, da ist es ja so ein Park, da gibt es eine Insel, Luiseninsel, und da hat man vor Jahrzehnten einen Mann beobachtet, der jeden Tag von 14 bis 15 Uhr auf einer ganz bestimmten Bank saß und saß und wartete. Ob im Sommer es heiß war, ob es im Herbst Bindfäden regnete oder im Winter bitter kalt und stürmisch war, der Mann saß über Jahre hinweg täglich dort um die gleiche Zeit und wartete. Das erregt natürlich irgendwann Aufsehen, wenn das so ist. Und Menschen fragten dann, was machst du denn eigentlich hier? Und dann erklärte er, dieser Mann hatte eine Verlobte, die er über alles liebte. Und völlig unvermittelt hat mit einmal seine Braut diese Verlobung aufgelöst und ihn verlassen. Und er hat ihr dann einen Brief geschrieben, in dem er sie bat, doch am nächsten Tag eben zwischen 14 und 15 Uhr zu dieser Bank an der Luiseninsel zu kommen, damit sie noch einmal sprechen und ihre Beziehung wieder erneuern könnten. Sie kam nicht. Der Mann wartete vergeblich. Und so kam er am nächsten Tag wieder und wieder und wieder. Immer in der Hoffnung, dass die Frau sich besinnen und eines Tages doch zu ihm zurückkehren würde. Mehr als 10 Jahre. Das ist natürlich menschlich gesehen tragisch. Tag für Tag an derselben Stelle auf einen Menschen zu warten, der nicht kommen will. Vielleicht würden wir sogar sagen, das ist über so eine lange Zeit Dummheit, Torheit oder irgendwie. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist dieser Mann ja ein Symbolbild für Gott selbst, der so unglaublich Geduld hat, der sich immer wieder neu hinsetzt und seine Einladung ausspricht und sagt, ich habe euch von Herzen lieb und ich warte darauf, dass ihr euch neu oder überhaupt neu wieder mir anvertraut. Gott ist ein unglaublich Wartender und wir Menschen mögen das für Dummheit halten, für Torheit, für Blödsinn. Aber er sitzt da, um es mal so zu sagen, und wartet, weil sein Herz vor Liebe brennt. Weil es nicht aushält ohne seine geliebten Menschen. Mit unendlicher Geduld wartet Jesus auf Menschen, um sie mit seiner Liebe glücklich zu machen. Er wartet. Das zweite, erwartend leben. Auch wieder zwei Worte. Erwartend leben. Petrus schreibt, wenn alles in dieser Weise zugrunde gehen wird, müsst ihr euch erst recht darauf vorbereiten, das heißt, ein Leben führen, das Gott gefällt. Den Christen ist zu allen Zeiten immer wieder vorgeworfen worden, dass sie andere auf das Jenseits vertrösten, aber die Probleme des Diesseits vergessen. Und andere kritisieren, dass die Frommen sonntags fromm tun, aber werktags leben wie alle anderen. Und an diesen Kritikpunkten ist, glaube ich, viel Wahres dran. Auch die können wir nicht einfach so wegschieben. Das ist so leider gewesen und immer noch so, dass wir einerseits als Christen manchmal die Probleme dieser Welt vergessen, manchmal. Und da sind andere besser drauf und engagierter dran als Christen das tun, manchmal. Und gleichzeitig diese Kritik an unserem Lebensstil und Lebenshaltung und Lebensverhalten ist ja hin und wieder auch berechtigt. Aber das ist nicht grundsätzlich christliche Lebensausrichtung. Wenn wir in unsere Bibel hineinschauen, entdecken wir etwas ganz anderes. Wer in der Erwartung lebt, dass Jesus wiederkommt, der lebt anders und lebt neu. Noch eine kleine Geschichte, die ich gelesen habe. Es muss irgendwie so im 17. oder im 18. oder 19. Jahrhundert gewesen sein. Irgendwo im Schwarzwald oder auf der Alp, da unten irgendwo, da hat es eine kleine, in so Dörfern so eine kleine Erweckung gegeben. Also Menschen sind wach geworden für Jesus, haben angefangen mit ihm zu leben, sehr engagiert zu leben. Und dann haben sie dieses Wort, Jesus kommt wieder, sehr ernst genommen. Und haben sich davon sehr prägen lassen. Und sie haben so überlegt, was heißt denn das, wenn Jesus wiederkommt? Wie wollen wir denn heute leben? Wie wollen wir uns darauf einstellen? Und dann haben sie gedacht, wenn Jesus wiederkommt, dann soll er das doch merken, dass wir uns auf ihn eingestellt haben und dass wir uns darauf freuen, dass er kommt. Und wie kann Jesus sich freuen, haben sie gedacht, indem er alles vorbereitet findet. Und dann haben sie angefangen, ihre Häuser und Dörfer herauszuputzen. Und anders als es damals war, also auch 18. bis 19. Jahrhundert, die wirtschaftlichen Verhältnisse und so jenseits der Welt, so abseits da irgendwo am hinteren Ende, haben sie angefangen, alles schön zu machen, soweit sie das konnten. Das finde ich faszinierend. Man mag auch darüber lächeln, aber dahinter steckt ja eine Lebenseinstellung. Wenn Jesus kommt, dann soll er entdecken, dass ich mit ihm rechne, so wie wir damit rechnen, also Gäste kommen und dann werden wir vielleicht auch vorher mal mit dem Staubsauger durch die Wohnung gehen und den Tische abputzen und das Geschirr sauber machen und so, weil wir sagen, es kommt jemand, der ist es mir wert und der soll das schön finden und außerdem soll er entdecken, dass ich nicht so einen Chaotenhaushalt habe oder so. Also da ist doch was, also ich finde, da ist was unglaublich Faszinierendes dran. Erwartend leben. Jesus kommt und ich richte mein Leben so darauf ein, dass wenn Jesus wiederkommt, er sagen kann, ich freue mich, zu dir zu kommen. Es ist schön, hier bei dir hineinzukommen. Wie gesagt, man kann darüber lächeln. Aber wie wäre das, wenn ich mein Leben so angucke? Meine Lebensgestaltung, den kleinen Tag von heute und die großen Linien meines Lebens. Wie wäre das, wenn ich das angucke und sage, Jesus kommt wieder und er kommt zu mir und er soll etwas vorfinden, wo er sagen kann, daran freue ich mich. Das ist schön. Bis hin zur äußeren Gestaltung, soweit uns das möglich ist, aber natürlich auch in die Tiefe des Herzens hinein. Erwartend leben. Das Leben wird dadurch anders. In Hermannsburg, der Lüneburger Heide, nicht ganz so weit weg hier, gab es eine Erweckung. Und das hat auch dieses Dorf so geprägt, dass sogar, also die Lebensverhältnisse wurden anders, Löhne wurden besser für die Angestellten oder die auf dem Hof waren. Man ging anders miteinander um. Das war so, dass sogar aus Hamburg Leute nach Hermannsburg gezogen sind, weil sie sagten, da können wir mit unseren Familien besser leben. Kinder werden besser behandelt. Es gibt Chancen für uns als Familien, da anzusiedeln und ein geregeltes Einkommen zu haben. Das Leben, die Gestaltung hat sich verändert, weil sie sagten, es lohnt sich für Jesus, sowas zu tun. Das muss ich mal vorstellen, aus dem reichen Hamburg damals in dieses Dorf, das keiner kannte, Hermannsburg, ziehen die hin. Und das hat diesem Dorf unglaubliche Entwicklung gebracht damals. Da merkt man etwas davon, was das heißt, erwartend leben. Das Leben heute wird dadurch geprägt, verändert, erneuert, weil es eine Perspektive hat, eine Zukunft hat. Und nicht nur davon geprägt ist, heute irgendwie durchzukommen. Erwartend leben. Nehmt diese Frage doch für euch einfach mal mit, wenn ihr das möchtet. Was könnte das für mich heißen? Und die Perspektiven werden sich verändern, wenn man den Blick auf Jesus richtet. Nicht, dass das heute irgendwie schlecht ist oder irgendwie verabscheuenswert und dass man das vernachlässigen könnte. Nein, darum geht es gar nicht. Aber von Jesus her die Wertigkeiten verändern lassen und sich Kraft geben zu lassen für das, wie mein Leben heute aussehen könnte, mein privates, persönliches Leben. Aber wie gesagt, diese Leute haben ja auch ihre Dörfer verändert, ihre Umwelt und haben gedacht, wenn Jesus wiederkommt, können wir nicht als Herren eines Hofes dastehen und Jesus muss sagen, was habt ihr mit euren Angestellten gemacht? Und das Dritte, erwartend hoffen. Wir alle warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese Welt, diese neue Welt, in der es endlich Gerechtigkeit gibt. Oh, entschuldigt. Also, wir warten auf diese neue Welt, in der es endlich Gerechtigkeit gibt. Da kann man doch nur sagen, hoffentlich bald. Unsere Tage sind ja geprägt von Pessimismus und Katastrophenalarmen, innerlichen. Und es gilt darauf zu achten, auf den Grundton, den wir in unserem Leben haben. Christen sind Leute der Hoffnung. Nicht, weil sie das in sich selbst produzieren, sondern weil wir einen Herrn haben, der uns diese neue Welt verspricht. Das Bild vom Weltende, das sich in unserem Abschnitt hier so beschreibt, können wir uns heute ja gar nicht drastisch genug ausmalen. Seuchen und Katastrophen, Krieg und Zerstörung, jeden Tag im Fernsehen und dringt in unsere Herzen ein. Und an der Stelle sind wir gefragt, lassen wir uns davon bestimmen, oder lassen wir uns von diesem Herrn bestimmen, der vor uns steht und sagt, ja, das gibt es. Und ihr könnt auch Angst haben, das ist so in dieser Welt. Aber lasst euch von dieser Angst nicht unterkriegen, weil ich der Sieger bin, weil ich der Herr bin, für alle Zeiten. Gottes Absicht ist nicht das Ende über einer verbrannten Erde. Gottes Absicht ist die Erlösung durch etwas, was er neu macht. Am Ende steht nicht das Ende, sondern die Vollendung, die vollkommene, gute, neue Schöpfung. Und zu jeder Zeit hat die Gemeinde Jesu die Gewissheit, dass Gott am Ende sein Reich voller Gerechtigkeit aufrichten wird. Das hat die Gemeinde gestärkt, Christen stark gemacht, gerade im Zweifel, in der Anfechtung, im Not und im Leiden. Immer wieder war es der erwartungsvolle Aufblick zu dem kommenden Herrn, der dem Glauben Tiefgang verliehen hat. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Das gehört zu dieser Frage vorher mit. Wenn Jesus meine Perspektive ist, welche Auswirkung hat das auf mich heute? Wie sieht mein Leben dann aus? Ich kann euch diese Frage so nicht beantworten, aber wir können es an anderen Christen eben mal angucken, was hat das für sie bedeutet? Und dann immer mal versuchen zu übersetzen, in meinem Leben, mit meinen Familien, mit meinen Lebensverhältnissen, mit den Dingen, wie ich hier in der Gemeinde lebe und also auch hier in unserer Welt lebe. Was will Jesus da ausrichten an Kraft und Perspektive? Was kann mein Leben bestimmen? Neue Welt, in der die Gerechtigkeit herrscht, die Gerechtigkeit von Gott her. Ein wunderbarer Horizont, den Petrus uns aufreißt. Und wir können uns diese Wahrheit gar nicht schön genug vorstellen. Ich möchte euch diese Hoffnung heute eben ans Herz legen oder ins Herz hineinschreiben und mir selbst mit. Und gerade vielleicht auch bei denen, die heute ein bisschen traurig sind, weil sie eben in den letzten Zeiten Menschen verloren haben. Wenn wir einem Verstorbenen hinterherblicken, voller Schmerz darüber, dass die Zeit mit ihm oder ihr zu kurz war, dann gewinnen wir auch in dieser Perspektive durch Gottes Wort und Gottes neuer Welt eine neue Gewissheit. Die Gewissheit, dass Gott seine Leute nicht einfach wegnimmt, sondern dass er jeden, der ihm traut, durch den Tod hindurchträgt und auf Größeres zuführt. Uns bleibt gerade dann, wenn die Hoffnung im Angesicht des Leidens und des Schmerzens schwach werden will, der Weg an das Vaterherz Gottes. Arno Pötzsch, ein Dichter, der auch den Weltkrieg erlebt hat, schreibt: Bleib bei uns, wenn der Tag entweicht, wenn uns die Finsternis beschleicht. Bleib bei uns, lass uns nicht allein, nur du kannst Halt und Helfer sein. Amen.